Ich habe meine Frau für die Predigt die Tasche mal kurz geklaut. Mal gucken, was drin ist. Wer weiß schon, was in einer Frauenhandtasche alles drin ist. Ich nehme mal ganz bestimmte Sachen. Das reicht erstmal so. Ja, gut, vielleicht nochmal Feuchtigkeitstücher. Das Thema, was mir heute auf dem Herzen liegt für euch, ist die Jüngerschaft. Ein Wort, das man bestimmt nicht heute Morgen in der Bildzeitung gelesen hat oder in der FAZ, weil es ein hochfrommes Wort ist, frommer Begriff, dem man eigentlich so außerhalb nicht wirklich begegnet. Und doch ist es ein super, super wichtiger, ja, wichtige Sache. Ich möchte kurz beten. Jesus, danke dafür, für diesen schönen Tag. Danke, dass wir hier bei diesen super Temperaturen zusammen sein können. Bitte gib uns Wachheit, gib uns Konzentration. Herr, wir hören uns Wort Gottes an. Warum? Weil wir glauben, dass du dieses Wort lebendig machst in unserem Herzen und Glaube daraus herauswächst und unser Leben verändert werden kann. Und ich glaube, dass auch in dieser Predigt Dinge drinstecken, die unser Leben verändern könnten. Hilf uns, dass wir das nicht verpassen, nicht verpennen, dass wir jetzt auch geistlich weggucken von unserem Alltag, von unseren Rechnungen, von dem, was wir heute Nachmittag tun und versuchen zuzuhören, Dinge rauszuhören, die du für uns vorbereitet hast, die mit unserem Leben was zu tun haben. Gib uns Gnade zu hören und zu sprechen. Amen. Heute nach dem Gottesdienst wird es die Gelegenheit geben, ein Spiel zu spielen. Jünger Ahoi heißt das. Das Spiel handelt von Jüngerschaft. Und als ich gehört habe, dass die Christine das vorhat, dachte ich mir, haha. Also eigentlich ist dieses Spiel eine Predigt. Und es verleitet sich einen dazu, darüber zu predigen, über Jüngerschaft, Jünger machen. Was ist Jüngerschaft? Warum brauchen wir das? Ich habe 3 Kinder und diese Dinge sind mir sehr vertraut. Tags und nachts. Und ich verrate euch, jeder von euch hatte irgendwann mal damit zu tun. Vielleicht weiß es, erinnert er sich nicht mehr. Ein Fläschchen und eine Windel. Man könnte böse sagen, es gibt eine Zeit am Anfang und am Ende, wo wir das brauchen. Aber es ist halt der Gang der Dinge in unserem Leben. Wir brauchen Pfleger, wir brauchen Leute, die sich um uns kümmern, die uns auch irgendwann füttern, oft am Anfang und oft am Ende des Lebens. Zwischendrin sind wir selbstständig. Richtig? So. Aber ich habe Verständnis, also sag mal so, ich habe Verständnis dafür, wenn ich einer Mutter begegne, die ihr Kind Fläschchen gibt, die ihr Kind wickelt. Und wenn ich so ein 2-jähriges Kind sehe, dass mal irgendwo auf dem Spielplatz gestillt wird, habe ich als Papa vollstes Verständnis dafür. Aber stell dir mal vor, jetzt kommt einer aufs Gymnasium, so 7. Klasse, es ist Pausenhof und der Junge läuft um die Ecke und die Mama kommt um die Ecke, macht kurz den Pulli hoch, gibt dem Kleinen die Brust, so ein 7-8-Klässler, stillt ihn und danach geht er wieder in die Klasse. Wäre in unserer Kultur ein ziemlich komisches Bild, oder? Oder so ein 17-Jähriger ist bei der Ausbildung bei der BASF und die Mama steht am Tor und er hat jetzt Hunger und zwischendrin geht er raus zur Mama, sie gibt ihm mal kurz die Brust und dann geht er wieder an die Werkbank. Und die Kumpels sehen das. Das wäre irgendwie so nicht richtig, ne? Man würde sagen, komm, 1 Jahr gestillt werden, 1 Jahr Babynahrung, vielleicht 2 Jahre, manchen Kulturen 3, 4, ist ja alles in Ordnung. Aber es muss ja irgendwann der Punkt kommen, wo man von Flüssignahrung auf feste Nahrung umsteigt, oder? Wo man auch mal ein Döner oder ein Rindfleisch oder ein festes Brot, gute, gesunde Dinge zu sich nehmen kann. Das ist eine Entwicklung, ja? Und was ist schon wichtiger wie gesunde Verdauung? Weil später, ganz, ganz viel später, vielleicht verlieren wir wieder unsere Selbstständigkeit und da werden wir wieder darauf angewiesen sein, dass andere uns füttern. Meine Oma zum Beispiel, die ist jetzt in diesem Alter, wo sie nicht mehr sieht, wo sie nicht mehr sich selber bewegen kann und wo man sie füttert. Und eigentlich ist es für uns Enkelkinder was Tolles, weil sie es ja bei uns gemacht hat. Ne? So schließt sich quasi der Kreislauf, was sehr, sehr natürlich ist. Und Jesus, was hat es mit ihm zu tun? Er hat sich überlegt, wie kann er Menschen reifen lassen, wie kann er Menschen den Glauben einpflanzen, wie kann er den Glauben in uns reinbringen, dass wir an ihn glauben und dass wir das nicht nur für uns behalten, sondern das multiplizieren. Und seine Idee war, dass er damals sich die 12 Jünger aussucht und diesen 12 Jüngern die Flasche gibt. Anfangs. Er hat sich viel gelobt, hat sich viel auferbaut, hat ihnen viel Mut gemacht, hat ihnen gezeigt, wie es geht, hat vor ihren Augen Tausende von Leuten gespeist, geheilt. Dann kam aber irgendwann der Moment, wo er auch die Flasche abgestellt hat und wo er gesagt hat, jetzt seid ihr dran. Na? Jetzt macht ihr mal. Jetzt betest du mal mit den Leuten. Jetzt gebt ihr ihnen zu essen. Interessant, wo er sagte, hey, jetzt seid ihr dran. Und die Jünger haben alles richtig gemacht immer, oder? Ey, das waren Spezialisten. Da gibt es Bibelstellen, wo drin steht, und als es hart wurde, verließen sie ihn alle. Halleluja. Na, so, die Azubis, ist ja auch beim Betrieb manchmal so, bei schwierigen Aufgaben, oh, es ist 16 Uhr, wir gehen nach Hause. Ne? So mal dranbleiben an der Werkbank und mal die Nacht durcharbeiten, damit das Projekt abgeschlossen wird. Da fühlt sich jetzt so ein Azubi manchmal noch nicht so dazu verpflichtet, wie jetzt der Meister oder der Besitzer einer Firma. Und ähnlich die Jünger, die hatten so manchmal ihre Anfangsschwierigkeiten. Gott hat sie, auch Jesus hat sie rausgeschickt, die 70 oder die 72 in die Dörfer zu gehen und mit den Menschen zu beten und sie zu segnen und sie zu heilen. Und die haben manche Dinge richtig gut hinbekommen. Und bei manchen Dingen kamen sie zurück und haben gesagt, Meister, wir kriegen das nicht hin. Wir beten und es passiert nichts. Und irgendwie ist es so frustrierend. Und dann sagt er, hättet ihr doch Glaube wie ein Senfkorn. Naja, es war jetzt nicht so ermutigend eigentlich. Ne? Also wenn einer dir sagt, hättest du so viel Glaube wie ein Senfkorn, wäre das gar kein Problem gewesen. Da kann man sich im Umkehrschluss fragen, wie viel Glauben hatten die denn? Wenn es kleiner war wie das Senfkorn. Also der hat dann auch mal Feedback gegeben und sagen, hey, arbeitet mal an eurem Glauben, ne? Bleibt mal dran. Und wenn wir lesen im Johannesevangelium, es gibt die vier Evangelien, Johannes ist eins davon, und dort lesen wir ebenso über das Leben von Jesus und den Jüngern, wie er sie prägte. Er hatte ja nur ungefähr 3 Jahre Zeit, intensive Zeit, um sie so weit zu bringen, dass sie alles gelernt haben, was sie brauchten, um den Glauben an Abermillionen von Menschen weiterzugeben. Ist nicht viel, aber unsere Ausbildung geht ja auch oft so 3 Jahre, 4 Jahre im Berufen. Und da soll ein Geselle eigentlich alles lernen, was er braucht, richtig? Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 22, einen sehr unscheinbaren Vers, im Deutschen zumindest. Dort steht, danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Im Deutschen ist es völlig unscheinbar. Jesus verweilte mit ihnen. Also ihr sitzt jetzt auch da und ihr verweilt miteinander und mit mir. Das ist eigentlich sehr passiv erstmal. Klingt das? Wenn man ins Griechische reinschaut, und keine Angst, das ist das einzige Wort, wo wir das hier machen, steht da eigentlich was anderes oder etwas, ein Wort, das mehrdeutig ist. Dort steht diatribo, und das ist ein super Wort. Eigentlich heißt es, und Jesus rieb sich an ihnen. Oder Jesus gab ihnen Profil. Oder Jesus hinterließ einen Eindruck auf jemandem, was viel intensiver. Das ist so, wie wenn man 2 Männer, die sich nicht kennen, in einen Keller reinsteckt mit 3 Bohrmaschinen und 20 Löchern, die sie bohren sollen. Und wenn die Aufgabe fertig ist und sie kommen raus und sie haben zusammengearbeitet, da könnte man auch sagen, die haben sich aneinander gerieben, die haben eine gemeinsame Aufgabe gemeistert, die haben was zusammen geschafft. Die stehen sich näher, weil sie was zusammen gemacht haben. Und Diatribo, sich an jemandem reiben, bleibenden Eindruck hinterlassen. Jesus, er investierte Zeit in die Beziehung zu seinen Jüngern, damit sie lernen, was sie später übernehmen sollen und damit sie es wiederholen. Und in Deutschland war das eigentlich in der Geschichte genauso. Luther hat ja die katholische Kirche versucht zu reformieren, die Reformation angestimmt. Und zu seiner Zeit gab es Leute, die haben die Bibel zum ersten Mal in ihrem Leben selber lesen können, selber verstehen können. Und die wollten das umsetzen. Die wollten dieses Buch studieren. Die wollten so leben, wie es da drin steht. Und man hätte vielleicht gedacht, die bauen sich jetzt eine große Kirche, die stellen sich jetzt einen Priester an oder einen Pfarrer oder einen Pastor und haben einen großen Saal, wo ein paar hundert Leute sitzen. Und dann kommen diese Leute Sonntag für Sonntag, hören eine schlaue Predigt und gehen gestärkt nach Hause. War nicht. Gott hatte einen viel genialeren Plan. Und sein genialer Plan war, die Verfolgung zu schicken. Die Verfolgung hieß, diese Leute wurden bedrängt, sie mussten fliehen Und weil sie fliehen mussten, haben sie sich über ganz Deutschland verbreitet und sind geflohen in alle Winkel. Und als sie dann irgendwann zum Meer kamen und dann gemerkt haben, sie werden immer noch verfolgt, sind sie halt aufs Schiff gestiegen oder sind nach Russland oder sind in die USA. Und so verbreitete sich der Glaube, ja, an die Bibel, an das Neue Testament, im Grunde genommen über Europa, USA, Russland, so, was unsere Geschichte hier angeht. Warum funktionierte das ohne Priester? Warum funktionierte das ohne Pfarrer, ohne Gebäude? Weil diese Leute da drin einen Fahrplan gefunden haben und der Fahrplan hieß Jüngerschaft. Das heißt, du liest deine Bibel, du verstehst, was drin ist und du hast alles, was du brauchst, um jemand anders das zu erklären, damit er das versteht, damit er das glaubt, damit er wieder jemand anders das versteht, zu verstehen gibt und das erklärt. Egal, ob du Waschfrau bist oder Uniprofessor oder Schüler, sobald du das lesen kannst und verstehen kannst, hast du alles, was du brauchst, um ein Jünger zu werden und ein Jünger zu machen. In China, kann man sich gar nicht vorstellen, ist es verboten, eine Bibel zu besitzen. Und so ist es oft, dass die im Untergrund verbotenes Radio hören. Und im Radio wird die Bibel vorgelesen und die sitzen da und schreiben von Hand ihre eigene Bibel mit. Und es ist eine ihrer größten Schätze. Und wenn sie das mal geschafft haben, dann erzählen sie ihrem Nachbar unter Lebensgefahr, was sie verstanden haben. Und oft wird der zu einem Jünger und der sucht sich wieder einen Jünger. Und wir müssen sagen, in China haben wir in den letzten 50 Jahren ist die lebendige Kirche von 1 Million auf über 50, 60 Millionen, schätzt man, die Kirche im Untergrund. Die haben keine Gebäude, die haben selten irgendwelche Geistlichen, die treffen sich in der Größe von maximal 10. Aber es verbreitet sich wie ein Lauffeuer, weil es so simpel ist, ein Jünger zu werden und Jünger zu machen. Aber damit es funktioniert, muss man 1:1 sich mit einem Menschen treffen und sagen, hey, lass uns mal darüber sprechen, was hast du heute gelesen, was hast du davon verstanden, was hat das mit deinem Leben zu tun und ich erzähle dir, welche Erfahrung ich mit Gott gemacht habe und was es mit meinem Leben zu tun hat und wir tauschen uns aus und wir bringen uns gegenseitig vorwärts. Eigentlich nicht kompliziert. Was habe ich für Erlebnisse mit Gott gemacht? Was hast du für Erlebnisse mit Gott gemacht? Und man gibt sich gegenseitig ein Profil oder ein Fundament. Das heißt, man redet mit jemandem, der schon weiter ist, der schon ein festeres Fundament hat und lernt von ihm. Und dadurch wächst man selber und dann sucht man sich wieder jemanden, dem man Profil gibt, dem man von seinem Glauben erzählt, wie man die Bibel zu verstehen hat. Jesus hat sich das ausgedacht und die Menschen machen das die letzten 2000 Jahre genauso. Ich kenne Kirchen, da wird das Datum aufgeschrieben, wann du zum ersten Mal kommst. Und du weißt, du darfst nur 4 Jahre bleiben. Und du hast 4 Jahre Zeit, gerade in asiatischen Ländern, alles zu lernen, was du brauchst aus der Bibel. Und nach 4 Jahren ist deine Sitzzeit abgesessen. Dann bist du nämlich dran, rauszugehen und eine Kirche zu gründen. Wir sagen, hey, wenn du in 4 Jahren nicht gelernt hast, was zu lernen ist aus der Bibel, dann brauchst du keine 40 Jahre dazu. 4 Jahre, das reicht. Selber Bibel lesen, selber beten, selber geprägt werden. Dann prägen wir dich genug, dass du wieder Platz machst für andere. Die sagen, wir wollen gar nicht immer mehr werden, sondern wir wollen immer mehr Leute aussenden. Wir wollen immer mehr Jünger machen. Hochspannend. Und Gottes Methode der Prägung war 1:1. Paulus, wer kennt Paulus, der viele Briefe geschrieben hat? Ja, eigentlich ein Bekannter. Der war früher ganz schlecht unterwegs. Er war früher der Saulus, der die Christen verfolgt hat, ins Gefängnis gebracht hat. Ein böser Kerl. Und dann ist er Christ geworden. Und dann suchte er eine Gemeinde und ihr könnt euch vorstellen, die waren nicht so begeistert, dass er zum Gottesdienst kam. Das ist so wie wenn ein, naja, ich nenne mal lieber keinen Politiker, ja, hier jetzt um die Ecke kommen würde und sagen würde, ich finde das toll, was ihr macht. Da würden wir vielleicht sagen, naja, wir haben da anderes von dir gehört, wir haben Fernsehen, wir haben geschaut, was du da gerade verzapfst, wir wollen das nicht. So kam Paulus in die Gemeinde in Jerusalem und die haben ihn abgelehnt, die hatten Angst vor ihm. Und es gab einen, der hieß Barnabas. Es gibt noch nicht mal einen Barnabas-Brief, ja, also der hat auch nicht viel geschrieben. Aber das Besondere an Barnabas war, Barnabas hat sich diesen Paulus geschnappt, dem keiner vertraute, und machte ihn zu seinem Azubi, machte ihn zu seinem Jünger. Und es ist total süß nachzulesen im Neuen Testament. Am Anfang heißt es immer Barnabas und Paulus, Barnabas und Paulus. Und irgendwann switcht es und dann heißt es in der Bibel immer nur und Paulus und Barnabas und Paulus und Barnabas. Da merkst du von der Bedeutung her, von der Wichtigkeit her, hat es sich geändert. Am Anfang war Paulus der Azubi von Barnabas. Und irgendwann war Paulus viel prägnanter, viel bekannter und Barnabas ist in den Hintergrund getreten. Und als guter Ausbilder, was hat er gemacht? Er hat sich den Nächsten geschnappt, den Johannes Markus, von dem lesen wir auch. Da hat er Johannes Markus gefunden und hat gesagt, in das Leben dieses Mannes, Johannes Markus, investiere ich mich hinein. Und er hat ihn in die Arbeit mitgenommen, auf Missionsreise mitgenommen. Und was hatte Johannes Markus gemacht? Er hat versagt. Das erzählt die Bibel auch so schön. Er war auf einer Missionsreise und es wurde ihm irgendwie zu viel und er hat sich verdünnisiert. Ja? Er ist abgehauen, dieser Johannes Markus. Und er war weg. Wie hoch ist die Abbrechquote bei Azubis heutzutage? Ja, schon hoch. Ne? Sie fangen an, sind alle motiviert, aber irgendwann wird es schwierig, läuft doch nicht so. Und dann bricht man ab. Und dieser Johannes Markus, hochinteressant, er bricht ab. Und Jahre später taucht er wieder auf im Neuen Testament und wird weiter ausgebildet. Und irgendwann lesen wir in einem Brief Paulus, wo er sagt, schick mir Johannes Markus, einen meiner treuen Mitarbeiter. Wenn ihr den habt, geht's euch gut. Hochinteressant. Über Jahre dieser Prozess. Da ist einer, der wird mit reingenommen, der versagt und dann streicht man ihn nicht irgendwie von der Liste, sondern der überlegt sich nochmal, kriegt einen neuen Anlauf, wird wieder aufgenommen und wird zu einem richtig tollen Jüngermacher in dem Sinne. So ein Beispiel aus dem Neuen Testament, wo Jünger gemacht wurden, wo andere ermutigt wurden, Jünger zu werden. Die Bibel beschreibt Jüngerschaft als einen Prozess. Am Anfang verkraften wir nur Babynahrung, am besten von der Mama. Da brauchen wir Ermutigung, Trost, Liebe. Wir brauchen jemanden, der uns alles vorkaut. Wenn wir in eine Glaubenskrise kommen, dann brauchen wir jemanden, der uns tröstet, der uns da gut zuredet, der uns beseelsorgt. Und wir werden schnell wund. Oh, der ist mir auf den Fuß getreten, der ist mir auf den Zeh getreten. Wie konnte sie das sagen? Wie konnte Jesus in der Bibel sowas schreiben? Wie konnte Gott hier sowas zu mir sagen? Wie, ich habe eine Sünde, wie, ich habe einen Fehler. Wie kann Gott mich so konfrontieren? Kann ich das nicht so und so machen? Warum ist es so hart, Jesus nachzufolgen? Ja? Das sind so die Anfänge. Dann bauen wir Mist und wir müssen gewickelt werden. Hey, wenn wir Menschen jüngern, die werden Mist bauen und die müssen gewickelt werden. Das heißt, man nimmt das Alte, vergibt und entsorgt es. Und dann gibt es eine frische Windel. Und irgendwann braucht man die Windel nicht mehr. Das ist alles ein Prozess, auch bei Kindern. Wenn man am Anfang im Glauben steht, da weiß man noch nicht, welche Nahrung uns gut bekommt und welche nicht. Da kommen manchmal Leute und sagen, oh, ich habe da so eine ganz spannende Lehre gehört. Die habt ihr noch nie gehört. Das finde ich so spannend immer, wenn so junge Christen kommen. Ich habe da was ganz Tolles gehört, zum Beispiel, wenn ich ein Auto sehe und auf dieses Auto lege ich die Hand und dann bete ich, dann wird dieses Auto meins. Sage ich, wirklich? Das ist ja spannend. Das habe ich ja noch nie in meiner Bibel gelesen. Dann merken die, oh, wo habe ich das denn her? Wenn der das nie in seiner Bibel gelesen hat, dann fange ich vielleicht mal an, selber an zu suchen. Komisch, er findet das auch nicht in seiner Bibel. Aber am Anfang kann er noch nicht unterscheiden, was ist ihr Lehre und was ist biblische Lehre. Gell? Und manche Dinge, die glänzen so schön. Meine Kinder, wenn sie wollten, dürften, würden sich nur von Süßigkeiten ernähren und von Keksen. Aber als Papa weiß ich, Vollkornbrot ist gut. Und so, wenn wir gejüngert werden wollen, müssen wir Menschen suchen und fragen, hey, kannst du mich jüngern? Kannst du mich im Glauben weiterbringen? Kannst du mich so weit bringen, dass ich selber Schwarzbrot essen kann? Dass ich selber mich mit den biblischen Texten auseinandersetzen kann und da Nahrung für mein Leben raushole. Dass ich ihr Lehre und gute biblische Lehre unterscheiden kann. Das ist gar nicht so einfach. Nur weil etwas im Fernsehen ausgestrahlt wird, muss es ja nicht gleichzeitig biblische Lehre sein. So, als Beispiel. Oder nur weil jemand auf YouTube ein Video veröffentlicht, würde ich nicht automatisch sagen, hey, das ist super. Gleichzeitig gibt es Leute, die machen richtig gute Sachen. Und das zu unterscheiden, da braucht man Jüngerschaft, muss man in Jüngerschaftsprozess sein mit jemandem, wo man fragt, du, ich habe da was gesehen oder gehört oder gelesen, was hältst du davon? Keine Ahnung, sollen wir uns scheiden? Sollen wir, die Juden hatten Jesus gefragt, Jesus, findest du auch, dass man seine Frau scheiden soll, sobald sie das Essen anbrennt? Das müssen wir überlegen, ne? Also die sind zu Jesus gekommen mit dieser Frage und die meinten, es tut ernst. Weil es gab in ihrer Kultur ihr Lehrer, die genau das erzählt haben. Und da haben sie noch gemeint, das wäre auf der Bibel fundiert. Oder wenn deine Frau laut ist oder dich laut auf der Straße anspricht oder die Nachbarin hübscher ist, dann war das für die Juden auch ein Grund, die Frau scheiden zu lassen. Und dann meinten sie doch, das steht doch im Alten Testament so, oder? Und da hat Jesus gesagt, ihr seid nicht mehr ganz. Ich erkläre euch jetzt, was wirklich im Alten Testament steht. Steht ja. Manchmal sehen die Dinge so schön aus und so glänzend und wir denken, ah, das fühlt sich so gut an, das mache ich jetzt. Und wir brauchen jemanden, der uns sagt, hey, damit wirst du nicht satt, das wird dich nicht glücklich machen. Das ist der Kick für den Moment, aber es ist keine bleibende Nahrung. Und so erzählt es uns auch die Bibel, so ist auch eine Bibelstelle, die dazu uns hinterlassen ist. Und zwar lesen wir die im 1. Korinther, Kapitel 3, ab Vers 1. Die Seitenzahl, die wird euch hier auch gleich angezeigt. Und da wird davon gesprochen, von unseren eigenen Wünschen, aus unserer eigenen Natur. Also Dinge, auf die wir Lust, auf die wir Vorfreude haben. Das sind manchmal gute Dinge, aber manchmal sind es schlechte Dinge. Bevor ich in die Bibelstelle komme, nehme ich mal so ein Beispiel dafür. Ich fahre super gerne Fahrrad. Ich fahre super gerne über Berge. Und ich habe null Lust, morgens aufzustehen. Wenn ich mich so Samstagmorgen frage, ob ich Lust habe, um 6 Uhr aufzustehen und um 7 bis 9 Fahrrad zu fahren, mein Fleisch sagt mir, auf gar keinen Fall, tu das nicht. Es ist böse, es ist schlimm, es ist nicht das Richtige, du brauchst den Schlaf. Das heißt, ich darf mein Fleisch gar nicht fragen. Ich muss überlegen, bringt es mir was, bringt es mich weiter, bekomme ich davon Kondition, bin ich zufriedener, geht es meinem Körper danach gut? Was ist vom Ergebnis her? Ist das gut? Ich darf nicht mein Fleisch um 6 Uhr morgens fragen, ob ich jetzt noch aufstehen soll oder nicht. Weil wenn ich das mache, stehe ich nie auf. Steht ja. Und genauso, wenn wir gejüngert werden von Menschen, dann brauchen wir Menschen, die uns sagen, hey, du hast es nötig, mal diesen Berg hochzufahren. Du hast es mal nötig, dich mal anzustrengen und diesen Berg zu erobern, auch im Glauben, diese Herausforderung zu nehmen, dich mal den Berg hoch zu quälen, damit du auch mal erlebst, wie schön es ist, mit Rückenwind zu fahren. Dich mal durch ein Tal durchzukämpfen, um an einen Punkt zu kommen, wo wieder die Sonne scheint. Das wirst du nicht vom Sofa aus erreichen. Im 1. Korinther 3 lesen wir ab Vers 1, allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Also da schreibt Paulus an die Korinther und er beschwert sich so ein bisschen über die, er bezeichnet die als Unreife. Ihr habt euch vor den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von euren eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrscht? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Also er sagt, Leute, also eigentlich sagt er, ich habe euch gezeugt. Ihr seid meine Kinder geistlich. Er kam an einen Ort, wo die Menschen noch nie von Jesus hörten. Er erzählte ihnen von Jesus. Sie kamen Tag für Tag zusammen. Sie lasen gemeinsam die Bibel, beteten zusammen, hatten das Abendmahl, hatten Gemeinschaft und er hat sie unterrichtet. Und so nach einem Jahr ist er vielleicht weggegangen und dann hörte er von ihnen, wie die sich streiten, wie die unreif sind untereinander und sagt, was ist eigentlich los mit euch? Klar, ich habe euch mit der Flasche aufgezogen, aber jetzt solltet ihr eigentlich so weit sein, dass ihr schon Schwarzbrot selber kauen könnt und dass ihr anderen die Flasche gibt. Also quasi Kinder werden zu Eltern. Aber ihr seid solche 17-Jährige, die in der Betriebspause mal kurz bei der Mama andocken müssen und alle denken sich, was ist das denn? So dieses Bild verwendet er, ja, von jemandem, der eigentlich erwachsen ist und noch die Brust kriegt. Und sagt, das ist irgendwas ist in eurer Entwicklung ist stecken geblieben. Eigentlich solltet ihr schon feste Nahrung bekommen. Es muss weitergehen. Wir müssen lernen, uns selber zu ernähren, selber Nahrung rauszuholen aus dem Wort Gottes. Und Gott, ich weiß nicht, was ist das bekannteste christliche Symbol? Volle Punktzahl, genau. Keine schwierige Frage. Das bekannteste christliche Symbol besteht aus zwei Balken, so zumindest in unserem Kulturkreis. Ja? Das ist ein Balken nach oben und ein horizontaler Balken. Und eigentlich kann man das auch super verwenden, um eine Wahrheit zu vermitteln, nämlich Jüngerschaft, gejüngert werden, hat zwei Ebenen. Das eine ist nach oben, die Beziehung zu Gott. Du sollst Gott besser kennenlernen, du sollst mit ihm tiefer wachsen, deine Beziehung soll stärker werden, du sollst seine Stimme hören, du sollst mit ihm reden, du sollst ihn hören, du sollst ihn lieben, du sollst empfinden, wie er dich liebt, dich gewiss sein, dass er dich liebt. All das, das ist diese vertikale Ebene. Aber Leute, das ist ja nur einer der Balken. Dann gibt es ja noch den anderen Balken, das ist der horizontale Balken. Und der heißt miteinander, mit Menschen. Gott hat uns nicht dazu berufen, alles zu verlassen, in die Wüste zu gehen und ein Eremit zu werden. Gemäß dem Motto, ich verlasse alles und habe nur noch den Herrn. Das sind soziale Krüppel, kann man sagen. Sondern Gott sagt, liebe Gott und die Menschen von ganzem Herzen. Das sind zwei Balken. Das heißt, er beruft uns dazu, die Beziehung zu ihm zu haben und aus dieser Beziehung heraus an unseren Beziehungen zu den Menschen zu arbeiten. Sprich, wenn du verheiratet bist mit deinem Ehepartner, wenn du Kinder hast mit den Kindern, Schwiegermutter kommt auch dazu, ja. All das, Arbeitskollegen, Mitschüler, Nachbarn, Leute, die man kennenlernt, Freunde, das ist diese horizontale Ebene. Und Gott sagt, hey, Jüngerschaft bedeutet beides. Es kann nicht sein, dass ich sage, Gott, ich liebe dich so, aber wozu die ganzen Menschen? Warum hast du mich unter Menschen gepflanzt? Gott, ich komme so gut mit dir klar, aber wozu der Rest? Nein, wir brauchen den Rest. Wir brauchen Menschen aus Fleisch und Blut, die uns manchmal ermutigen. Das Wort Gottes kann uns super ermutigen, aber wir brauchen manchmal eine Ermutigung aus Fleisch und Blut, oder? Ein Menschen, der mal einen Arm um uns legt, ein ermutigendes Wort sagt. Auch ein Mensch, der uns mal sagt, du solltest mal um 7 Uhr aufstehen und den Berg erklimmen und mal dich durchkämpfen und nicht immer rumheulen und einen Berg erobern. Und sagt, komm jetzt, na? Der uns vielleicht mal anschaut und sagt, ein bisschen Sport könnte dir auch gut tun. Oder deine Ernährung, du ernährst dich von Müll. Ist ja kein Wunder. Wie viel hängt unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden mit unserer Ernährung zusammen? Die Milchbrötchen, davon werden wir nicht stark, ja? McDonald's macht nicht fit. Versteht, was ich meine? Dieses Bild, das finde ich so gut über Jahrtausende. Schwarzbrot. Wir brauchen Menschen und deswegen Jüngerschaft ist 1:1. Ich treffe mich mit jemandem, ich verbringe Zeit mit jemandem, morgens, abends, mittags, WhatsApp, Anruf, Skype, was auch immer. Telefonieren, früher hat man telefoniert. So, also nur telefoniert und nichts anderes gleichzeitig. Wahrscheinlich auch nicht im Auto, weil die Schnur war nicht so lang. Man hat mit jemandem telefoniert und gesagt, wie geht's dir im Glauben? Was bewegt dich gerade? Was sind deine Hochs, was sind deine Tiefs? Und dann hat man dazugehört. Nur zugehört, nichts anderes gemacht. Und hat der andere das erzählt und hat man von sich erzählt. Das sind gerade meine Hochs und meine Tiefs. Kannst du für mich beten? Hast du eine Bibelstelle, die mich ermutigen könnte? Jüngerschaft, ganz unkompliziert, aber 1:1. Einer hinterlässt Eindruck, gibt Profil dem anderen. Sehr persönlich, aber auch sehr intensiv. Es ist so wichtig, dass wir nicht geistliche Riesen, aber soziale Krüppel werden. Es ist so wichtig, dass wir Menschen in unser Leben einladen, uns Menschen suchen als quasi Mentoren, Menschen, die uns was beibringen, dass wir Ausschau halten nach Menschen, die mit Jesus länger unterwegs sind. Ich genieße es, mit Menschen auch zusammen zu sein, die so richtig, richtig, richtig lange schon unterwegs sind. Also so Leute, die so 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs sind, die haben doch irgendwie schon alles durch, weißt du? Die sind dann so entspannt, finde ich manchmal. Die haben schon so viele Krisen. Dann erzähle ich denen, mir geht's hier schlecht und das kriege ich nicht hin und da und wo ist Gott und so weiter. Ja? Und dann kommen so Sprüche wie, ja, da führt dich Gott auch hindurch. Gott verändert sich nicht. Du musst einfach nur an ihn glauben und ihm vertrauen. Schau mich an. Und denkst du, ja, ja, stimmt, die sind immer noch da. Ja, die leben immer noch. Ja, die lieben Jesus immer noch. Und die haben das alles, wo ich gerade so ganz schlimm finde, ganz schwierig finde, da haben die ja so eine Ruhe. Ne? Ich kann mich an eine Dame erinnern, da hatten wir als Gemeinde so eine Gebetsaktion. Wir haben für eine Sache gebetet und es hat uns alles bedeutet. Und manche haben die Nächte nicht schlafen können und waren total aufgeregt. Und am Ende haben wir es gepackt, haben dieses Ziel erreicht und waren total erleichtert. Und dann gehe ich zu dieser Schwester im Glauben und sag ihr, oh, weißt du was, wir haben das geschafft. Und die guckt mich an so, ja, selbstverständlich, ich habe ja gebetet. Aber das war jetzt nicht so ein, die war jetzt nicht überheblich, verstehst du? Sondern so in dem Sinne, ja, guck mal, ich habe gebetet, du hast gebetet, die anderen. Ja, was denkst du denn? Das ist so ganz entspannt. Und ich finde, die hat einen oft so genordet, diese Person. Und das wünsche ich mir, dass wir Leute in unserem Leben haben, die uns auch mal norden. Wenn wir dann gerade so nervös sind, ja, und sagen, ach, ich habe gebetet und es ist nicht so gekommen, wie ich es wollte, warum und wieso. Dass man mit so Leuten redet und die sagen, ja, guck mal, pass mal auf, ganz entspannt. So führt Gott, so hat er mich geführt. Das ist Jüngerschaft, dieses Teilen. Das gibt es nicht im Fernsehen, vom YouTube oder sowas schauen. Da muss man 1:1 1000 Tassen Kaffee trinken oder 1000 Tassen Tee trinken. Ja? Also dadurch wächst das. Und ich kann euch nur ermutigen, selber sich jüngern zu lassen, Menschen zu suchen und zu fragen. Es ist schon ein bisschen peinlich, dass man fragen muss. Ja? Aber das ist oft bei den guten Sachen im Leben, da muss man fragen. Ne? Also manche fragen, oh, würdest du mit mir gerne Sport machen? Das ist gerade so angesagt. Ne? Oder Ernährungskurs mitmachen oder gemeinsam mit mir abnehmen oder was auch immer. Genauso könnten wir sagen, hey, kannst du jetzt ein Jahr lang in mein Leben investieren und mir helfen, vorwärts zu kommen? Dass mein Glaube stärker wird. Dass ich zu jemandem werde, der Glaube multipliziert. Und da werden wir voll in der Richtung, die sich Jesus für mich und für dich wünscht. Ich habe mir aufgeschrieben, Jünger werden nicht geboren. Sie werden geschmiedet im Feuer der Gemeinschaft, der Beziehung, der Verantwortung und der Herausforderung. Wie lange dauert das? Die Amerikaner haben ja, glaube ich, zu ziemlich allem eine Statistik. Die sagen, im Schnitt braucht es, wenn du anfängst, mit Jesus unterwegs zu sein, braucht es gut 2 Jahre, bis du überhaupt umkehrst mit deinem Leben zu Jesus. Braucht es 2 Jahre, bis die Lebensbereiche deines Lebens ausgerichtet werden auf Jesus. Es dauert 2 Minuten zu sagen, jawohl, Jesus, ich folge dir nach und du bist mein Herr und Retter. Das kann man im Gottesdienst tun. Das dauert 1-2 Minuten. Aber das dauert ungefähr 2 Jahre, bis der Mensch wirklich mit seinem Leben eine Kehrtwende macht. Also wenn er gut unterwegs ist, dauert es 2 Jahre, ja? Bis er wirklich sein Leben das ausstrahlt, dass Jesus sein Chef ist. Und dann dauert es nur 10 Jahre, bis unser Charakter verändert wird, sodass es wahrnehmbar wird. Halleluja, oder? So im Schnitt, also wenn du dranbleibst, 10 Jahre. Ich finde, das ist gut. Gott ist gnädig mit uns, gell? Er ist geduldig mit uns. Wir müssen nicht erwarten, dass wir gleich nach 3 Monaten uns niemand wiedererkennen. Die ganzen Verwandten sagen, wer bist denn du denn? Ich erkenne dich ja gar nicht wieder. Dein Charakter, oh, das sprüht ja nur noch Gott und Liebe und Gnade und Vergebung. Haha. Man sagt, wenn du dranbleibst in einem Prozess der Jüngerschaft, 10 Jahre, dass wirklich dein Charakter Veränderung erfährt. Kann man auch gucken, wer hat uns am meisten geprägt, 1:1, unsere Eltern. Vielleicht Geschwister, vielleicht haben die Großeltern uns erzogen. Ja? Das war doch 1:1, sehr intensiv. Und meistens, wenn jemand unsere Mutter oder unsere Oma kennt und uns noch nicht kennt und dann lernt er uns kennen, dann gibt es immer dieses, aha, oh, da ist aber ähnlich wie die Oma, ah, da ist aber ähnlich wie die Mutter, im Positiven, aber die haben uns ja geprägt. Und genauso brauchen wir, wenn es ums Glauben geht, Leute, die unseren Glauben prägen, 1:1. Es kommt nicht als Download vom Himmel, wo wir so hinhalten müssten und dann kommt alles und sind wir verändert, sondern wir brauchen diese Menschen, die uns reinsprechen, die mit uns die Bibel lesen, die mit uns über Wort Gottes reden, die, ah, wie lernt man beten? Für die von euch, die schon mal so laut gebetet haben, wie habt ihr das denn gelernt? Also ich habe meistens mit jemandem zusammen gebetet, der schon besser gebetet hat wie ich oder so. Ne? Ich kann mich erinnern, da wurde in der Ausbildung, da hatten wir sogar so ein Fachgebet. Wirklich, ohne Quatsch. Wir standen in einer Runde und wir sollten laut beten. Wir waren vielleicht 10 Leute. Und mein Ausbilder stand neben mir und es hieß, wir sind 10 Leute, wir haben 10 Minuten, jeder von euch soll Gelegenheit haben zu beten. Und nebendran war ein älterer, süßer Herr, der hat die Aufgabe nicht verstanden. Der hat schon so angefangen, hey Jesus, danke für die Welt und die Kinder in Afrika und für die Blume und für die Sonne. Und du wusstest ganz genau, wenn der so weitermacht, wenn wir keine Chance haben, in 10 Minuten unser Gebetsanliegen zu nennen und dafür zu beten. Und es war so nett. Mein Ausbilder stand neben ihm und so bei der 1 Minute liebevoll sagte er, ist gut. Ist gut. Ganz 1:1 hat er ihm gesagt, du, wenn wir wirklich hier gemeinsam beten wollen und wir haben 10 Minuten, wir sind 10 Leute, dann ist das unmöglich, wenn du jetzt das so unkonkret machst und nicht betest. Es braucht da einen Menschen, ne, der ihm, und der hat es sofort umgesetzt und danach hat man die Gebetsgruppe und jeder von denen hat seine Anliegen genannt und wir haben die Zeit eingehalten, die Leute waren motiviert und wir haben die Anliegen der anderen gehört, aber es hätte ihm auch Gott einen Blitz schicken können, oder? Nach 1 Minute, dass er irgendwie zusammenzuckt und aufhört. Aber Gott hat einen Menschen gebraucht. Und so braucht man auch manchmal Leute, die einen ermutigen, überhaupt zu beten oder die Bibel zu lesen, all das. Ich komme zum Schluss. Jesus, er hat Jünger berufen. Und das stelle ich mir krass vor. Jünger berufen hieß, er ging zu Menschen und sagte, lass alles liegen, was du gerade machst. Folge mir nach. Ich bin wichtiger wie das, was du gerade machst. Das war berufen. Schon heftig. Oder Jesus ging zu den Leuten und sagte, sprach in ihr Leben hinein, du machst gerade das und das und das ist falsch. Ich sehe das, ich fordere dich herauf, hör damit auf. Und wenn wir das hören, denken wir, oh, hoffentlich kommt ihr nicht gleich zu mir, so, ja. So, ne? So, oh, also glaube ja, aber so nah bitte nicht und so klar bitte nicht. Ich verspreche dir, wenn du dich damit beschäftigst, wirst du ständig diese Momente haben, wo Jesus so den Finger drauflegt auf dein Leben und wenn du das umsetzt, bringt es dich vorwärts. Und dann bringt er vielleicht noch Menschen in dein Leben, die genau dasselbe machen, die dich beobachten und sagen, ey, da bist du total super, da entwickelst du dich klasse, aber das und das ist noch total krumm. Du brauchst eine Veränderung. Und wie gut, dass wir da Menschen an uns ranlassen. 1:1, Jüngerschaft. Deswegen brauchen wir das. In der Ausbildung machen wir das auch so. Wir haben Meister und wir haben Azubis. Was ist ein schlechter Meister, der dir nie was sagt, oder? Der sagt, ja, ich habe 3 Jahre dich beobachtet, hast gute Arbeit gemacht, hast hier deinen Meisterbrief. Oder ich habe 3 Jahre lang dich beobachtet, ich habe nichts gesagt, die Hälfte war falsch, du hast deinen Meisterbrief nicht. Da werden wir enttäuscht, oder? Und sagen, hey, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du mir zugeguckt, wie ich was falsch mache und du hast mir nichts gesagt? Wie soll ich denn lernen, wenn du mir nichts sagst? Jesus ist auf Leute zugegangen, hat sie berufen und dann hat er sich an ihnen gerieben, hat sich in ihr Leben rein investiert, hat sie ausgesandt, hat sie ausprobieren lassen, hat ihnen gesagt, sie sollen sich multiplizieren, all das. Das ist Jüngerschaft. Eigentlich ist das nicht so kompliziert. Ich möchte dich herausfordern, auf Menschen zuzugehen. Überleg dir, ich habe eine ganz große Herausforderung für dich. Könntest du dir vorstellen, dass du in deinem restlichen Leben, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, es schaffst, einen Menschen zu jüngern? Meinst du, es ist möglich? Ich weiß nicht, wie viele Jahre du noch hast, weiß es auch nicht. Vielleicht 6 Monate, vielleicht 60 Jahre. Aber dass du es schaffen würdest, selber einen Menschen zu jüngern, wäre das machbar? Was denkt ihr? Also ich sage jetzt nicht jeden einen jede Woche, ich sage jetzt auch nicht einen jedes Jahr, aber so im Leben, dass du sagen kannst, am Ende, wenn du beim Herrn bist, sagst, Herr, hier die Gisela, da habe ich alles erzählt über Jesus, was ich weiß, mit der habe ich Tee getrunken, mit der habe ich gebetet, Bibel gelesen, die hat es mit anderen gemacht. Daumen hoch. Ich will dich herausfordern, diesen Wunsch in dein Herz reinzubekommen. Eine Person. Aber wenn wir diesen Wunsch gar nicht drin haben in unserem Herzen, dann werden wir weiterhin unsere Blumen gießen, unser Flur putzen, die Mülltonne vor dem Haus hinstellen und wieder zurück. Und irgendwann sind wir beim Herrn. Aber wir haben den Auftrag, Jünger zu machen. Ich möchte dafür beten. Und vielleicht magst du kurz selber beten, wenn dir etwas wichtig geworden ist. Jesus, hilf, dass wir Menschen sind, die Jünger machen, weil unsere Beziehung zu dir uns so wichtig ist und wir das gerne weitergeben wollen und so viele Menschen davon nie gehört haben. Und wenn nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut zu ihnen kommt, es ihnen erklärt, dann werden sie das auch nie mitbekommen. Aber wir wollen da anders sein. Hilf uns, das zu lernen, das umzusetzen. Wo Menschen hier sind, die noch nicht selber gejüngert wurden, schenk ihnen einen Hunger ins Herz, in der nächsten Zeit jemanden zu suchen, der sie jüngern kann. Und wenn sie aber selber schon lange mit dir unterwegs sind, schenk ihnen neu diesen Wunsch, einen Jünger zu machen, noch bevor sie zu dir kommen. Darum bitte ich dich. Amen.